HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Computer haben ja schon ganz schön viele Bereiche in unserem Leben übernommen. Künstliche Intelligenz ist ein Wort, was immer wieder fällt. Wir wollen das heute mal ein bisschen aufklären. Und ich habe mir eine Frau eingeladen, die ein absoluter Computer-Nerd ist. Kenza Aizi Abu baut einfach Technik für ihr Leben gern, ist davon begeistert und wird uns hoffentlich bis 12 Uhr damit anstecken. Denn Nullen und Einsen, das ergibt für sie sofort den Quellcode. Für mich vielleicht nochmal eine Nottozahl, obwohl die Null ja auch nicht dabei ist. Sie sagt auf jeden Fall, es lohnt sich, wenn wir keine digitalen Analphabeten bleiben. Und keine Panik, ist nur Technik, ist das Motto heute an diesem Sonntagmorgen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Morgen. Ich bin Bärbel Schäfer. Morgen fängt in Hessen die Schule wieder an und schon heute wollen wir vielleicht alle schon etwas lernen. Frage: Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Die Autovervollständigung beim Schreiben einer Nachricht ist eine meiner Lieblingsanwendungen und da steckt zum Beispiel viel künstliche Intelligenz drin. Das sagt mein heutiger Gast, Expertin für künstliche Intelligenz, Robotik und seit neuestem auch Autorin. Guten Morgen, Kenza Aizi Abu.
Hallo, guten Morgen.
Ja, das Buch heißt Keine Panik, ist nur Technik. Panik wollen wir aber nicht verbreiten heute am Sonntagmorgen, oder?
Auf gar keinen Fall, nee.
Was ist KI? Das ist ja die Abkürzung für künstliche Intelligenz. Wer noch nie davon gehört hat, wie würden Sie dem das beschreiben?
Ja, das ist auch gleich die schwierigste Frage, glaube ich, die man in dem Zusammenhang
ja
stellen kann.
Sie haben hier vielleicht einen entspannten Sonntagvormittag erwartet. Nix da.
Genau. Also eine eindeutige Erklärung dazu oder Definition gibt es nicht. Ne? Da tun sich die Experten noch schwer. Aber ich sag mal so, das ist die Zusammenfassung aller Methoden, die dazu führen, dass eine Maschine sich so verhält wie ein Mensch, was kognitive Fähigkeiten angeht. Also immer wenn wir denken, nur der Mensch kann diese kognitive Fähigkeit hat und die Maschine tut das, dann ist die Rede von künstlicher Intelligenz.
Okay, Sonntagmorgen, 10 Uhr, wo ist uns künstliche Intelligenz heute, uns beiden, schon begegnet?
Ja, überall. Ich glaube, die meisten von uns, wenn wir aufwachen, das Erste, was wir tun, oder hoffentlich nicht, ne, auf das Handy gucken. Und da geht es schon los, viele von uns
schlafen schon. Also ich schaue erst meinem Mann in die Augen und dann aufs Handy. Das wäre jetzt meine Reihenfolge.
Super, ja, ich versuche das mit dem Handy auch immer zu verschieben. Aber viele schlafen ja auch schon mit der Smartwatch, ne, die ihren Schlaf auch analysiert und denen am Morgen sagt, ob sie gut geschlafen haben oder nicht.
Dann Wettervorhersage, vielleicht Routenplaner.
Ganz genau, vor allem das. Ne? Also die meisten Applikationen, die wir auf dem Handy haben, funktionieren mit Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz im Hintergrund.
Was ist Ihre Lieblingsanwendung?
Tatsächlich der Routenplaner. Ich nutze das von Google. Überall, weil das kann man überall auf der Welt nutzen und das ist recht zuverlässig. Ich fahre selbst kein Auto, sondern Öffis, Fahrrad oder Carsharing, Radsharing. Und in Berlin nutze ich auch Yelby, die App von der BVG und sonst überall. Ne, dann
wo sich das Google jetzt alles anbietet, die E-Scooter und die Fahrräder.
Ganz genau.
Aber als leitende Managerin für Robotik und für künstliche Intelligenz bei der Telekom, was fasziniert Sie noch immer so daran? Sie haben ja eben gesagt, was künstliche Intelligenz genau ist, ist eine schwierige Frage. Aber was macht für Sie die Faszination aus?
Es ist immer das, was man mit Technik alles machen kann. Ich finde es immer sehr spannend, komplexe Geschäftsherausforderungen zu lösen. Ne? Mhm. Bei mir steht aber im Vordergrund immer der Mensch. Ne? Und mein Job liegt genau darin, Menschen zu verstehen. Ne? Ich unterhalte mich mit den Leitern der Geschäftsfelder und höre mir ihre Probleme an. Und sie kommen natürlich nicht direkt mit der Lösung. Sie sagen nur, das tut mir weh. Ne? Und da muss sich überlegen, okay, wie könnte man das nutzen? Wie könnte man dieses Problem lösen? Und wenn KI eine Antwort bietet oder das maschinelle Lernen, dann tun wir das. Wenn nicht, dann sage ich auch sofort, macht keinen Sinn. Das kann man mit anderen Methoden nutzen. Und diese Problemlösung, das ist das, was mich immer anreizt. Und die Technologie entwickelt sich ja auch so schnell, ne, dass man immer andere Wege findet nach
oben. Ja, genau. Und Sie können sich natürlich auch nicht entspannt dann zurücklegen. Der Philosoph Immanuel Kant, der kam, glaube ich, mit KI noch nicht in Berührung. Aber dem ging es ja immer darum, dass der Mensch völlig vernünftig entscheidet und sich weder von seinen Gefühlen noch von seinen Trieben leiten lässt. Wäre nach dieser Vorstellung eine intelligente Maschine dann der bessere Mensch?
Also ich kenne mich mit Philosophie nicht so gut aus, aber ich würde dieser Ansage auch nicht zustimmen. Wir entscheiden immer nach Gefühlen.
Dann müssen wir gleich klären, liebe Frau Abu, ob eben emotionale Intelligenz, kognitive Intelligenz, was das alles in Ihrem beruflichen Umfeld zu tun hat. Keine Panik, ist nur Technik, ist unser Thema an diesem Sonntag. Und die Frage vielleicht noch klären, warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie man ihnen eben auch den Takt vorgibt. Gleich mehr mit Ihnen. Sie sind unser Gast heute an diesem Sonntagmorgen und ich bin Bärbel Schäfer. Jeder von uns benutzt jeden Tag künstliche Intelligenz, zum Beispiel wenn die eigene Tastatur im Smartphone das nächste Wort vorhersagt. Aber die wenigsten von uns können wirklich gut beschreiben, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Deswegen hilft uns heute Kenza Aizi Abu. Sie ist Expertin für KI, das ist die Kurzform für künstliche Intelligenz bei der Telekom und hat ein Buch geschrieben, Keine Panik, ist nur Technik. Können Sie noch Witze über Telekom-Mitarbeiter hören?
Ja, bitte.
Ich mache nur Spaß. Warum ist KI denn für unseren Alltag so wichtig?
Ja, also unser Alltag wird ohne KI gar nicht mehr gehen. Wir haben es heute schon überall, ne, ohne dass wir es merken. Oft wissen wir gar nicht, dass künstliche Intelligenz hinter den Geräten steckt, die wir nutzen.
Was ginge nicht mehr?
Die Welt, wie wir sie kennen, verändert sich. Ne? Also es wird alles digitaler, alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Zum Beispiel Bankkonten. Viele haben einfach Online-Konten. Es gibt gar keine Filialen mehr. Es gibt keinen Bankberater mehr, zu dem man hingehen kann. Ne? Es gibt nur noch Automaten und alles andere ist ja digitales Geld, was wir hin und her schieben. Und das wird nur zunehmen. Ne? Das ist nur ein Beispiel, aber in vielen anderen Lebensbereichen wird sich das so entwickeln.
Was ist denn das ganz große neue Ding? Wir reden ja schon über selbstfahrende Autos, wir reden über Paketlieferungen per autonomer Drohnen, wenn wir jetzt so an unseren Alltag denken. Was ist das nächste große Projekt?
Oh ja, da muss ich kurz überlegen.
Ob Sie schon so drüber reden dürfen?
Glaskugel lesen? Nee, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Der Trend hinläuft, dass unser Leben komplett assistiert ist. Ne? Also wir haben ja schon ein ausgelagertes Organ, das Handy. Das kann natürlich ganz viel. Das sind ja richtige Rechner. Und das wird sich weiterentwickeln, dass wir gar keine Hardware mehr haben, die wir in der Hand halten wie ein Handy, sondern irgendein Chip unter die Haut, sagen wir mal, ne? Aber feiner und ohne Schmerzen. Und das wird uns das Leben in vieler Hinsicht vereinfachen, aber wahrscheinlich anderes auch schwer machen.
Bleibt da noch Platz für uns Menschen?
Auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt. Keine Panik. Wie bauen diese Dinge? Ne? Autark werden sie nicht so schnell. Und wenn wir die richtig bauen, dann sollten wir auch keine Angst haben.
Okay, also ich werde natürlich auf dem Begriff der Panik, da muss ich nachher noch mal ein bisschen drauf rumreiten, ja, weil viele haben ja auch eben Angst vor der Technik, dass sie Alltag übernimmt, dass sie Informationen vielleicht sammelt, die wir gar nicht abgeben wollen. Also gehen wir mal davon aus, dass die Maschinen uns immer klüger und weiser machen oder uns Abläufe schneller durchführen lassen. Also dann werden ja die Computer und die Geräte vielleicht zu unserem eigenen Besten uns daran auch hindern, uns die Köpfe einzuschlagen oder Ressourcen zu verbrauchen, damit eben vorsichtig umzugehen. Mhm. Aber KI, das ist ja auch immer wieder der Vorwurf, wird eben auch als wohlwollender Diktator auftreten und uns wie Kinder bevormunden. Das könnte ja auch passieren. Also macht es die Welt zur Hölle oder macht es sie eben zu einem besseren? Wie sehen Sie das?
Ja, das hängt davon ab, welche Freiheiten wir ihr geben und wie wir das alles programmieren und designen und wie unsere Entscheidungen dazu sind. Ne? Wie gesagt, wir haben noch die Chance, das alles so zu bauen, dass wir die Weltmacht behalten und nicht abgeben.
Aber da schwingt so ein bisschen mit, es könnte auch schief gehen.
Es könnte auch schief gehen, definitiv. Also wenn wir nicht aufpassen, es gibt ja heute schon viele Beispiele, wo es schief gegangen ist, weil man halt zu schnell in der Entwicklung einfach Sachen rausgebracht hat und dann erst festgestellt hat, das ist ja was schiefgelaufen, wollten wir gar nicht. Das sind eher Beispiele, die uns aus USA und China kommen. Ne? Mhm. Also in Europa sind wir mit dem Datenschutz sehr vorsichtig und mit den ganzen Qualitätskontrollen, bevor ein Produkt überhaupt rausgebracht wird.
Also wenn Dinge außer Kontrolle geraten, dann ist eben wahrscheinlich Panik tatsächlich angesagt. Aber ansonsten im Umgang mit Technik sollten wir vielleicht alle etwas neugieriger sein. Und deswegen ist Kenza Aizi Abu heute mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit Ihnen. Ich bin Bärbel Schäfer. Es gibt rundum gebildete Menschen. Es gibt Menschen mit einer schnellen Auffassungsgabe. Es gibt unglaublich neugierige Menschen. Menschen, die vielleicht auf einem Themengebiet fast unschlagbar sind. Viele davon laden wir natürlich ein hier im HR3 Sonntagstalk. Und eine ist eben auch dabei. Kenza Aizi Abu ist mein Gast heute, Expertin für künstliche Intelligenz bei der Deutschen Telekom und unser Gast heute. Viele haben Angst vor Technik. Können Sie als Mensch, der das ja nun tagtäglich im beruflichen Alltag erlebt und privat auch nutzt, eigentlich noch verstehen?
Ja, also generell haben wir immer Angst vor Sachen, die wir noch nicht kennen. Alles, was neu ist, gibt uns Angst. Und statt sich daran zu nähern und versuchen zu verstehen, dann hauen wir eher ab. Das ist ein normales Verhalten. Und Technik, Fachbegriffe, englische Fachbegriffe, kryptische Fachbegriffe, die niemand versteht. Und das führt dazu, dass Menschen, die damit jetzt im Alltag nicht viel zu tun haben, also Alltag im Sinne von Studium, Beruf, nicht zu tun haben, dass sie es eher scheuen.
Wie nehmen wir ihnen denn die Angst? Also sie wird uns ja häufig genommen, indem wir viele Techniken und viele Geräte, die eben auch künstliche Intelligenz enthalten, auch selbst schon im Alltag benutzen. Nun muss ja nicht jeder verstehen, wie man sowas programmiert, aber trotzdem begleitet ja viele diese Sorge vielleicht darum, dass der Job wegrationalisiert wird oder in anderen Bereichen, dass die Technik am Ende das eigene Handy übernimmt und man gar nicht mehr weiß, was macht es dann damit?
Ja, also gegen Angst hilft am meisten Aufklärung. Das sagte schon Marie Curie damals, man soll ja keine Angst haben, man soll nur lernen und verstehen. Und darum geht es mir auch. Wenn man langsam mit einfachen Worten und einfachen Sätzen erklärt, wie Technik funktioniert, wie eine App funktioniert, was ein Algorithmus ist, dann verliert man diese Angst langsam.
Trotzdem schreiben Sie auch in Ihrem Buch, keine Panik ist nur Technik. Wie so viele Nerds wünsche ich mir, dass Kenntnisse über Codes, über Computer und Digitalisierung irgendwann so alltäglich sind, wie das perfekte Risotto-Rezept oder die Fähigkeit, ein Fahrradplatten zu reparieren. Denn mit jedem, der die digitale Suppe ein wenig verfeinert, wird sie schmackhafter und eben auch besser.
Ja.
Also wir brauchen mehr Nerds, braucht die Welt.
Nee, mehr neugierige Leute. Also bei Kindern ist es so, sie sind neugierig, sie haben keine Berührungsängste. Man legt einen Roboter hin oder irgendwas zum Programmieren und sie sind neugierig und wollen lernen. Und das wünsche ich mir, dass wir es auch im Alter bleiben.
Ist das eine Generationsfrage dann am Ende?
Nee, ich glaube, wir waren alle neugierig als Kind, nur mit dem Alter. Weil wir denken schon, wir wissen schon viel, wir brauchen nicht noch mehr. Ich glaube nicht, dass es eine Generationsfrage ist. Nur die Generation jetzt hat natürlich weniger Berührungsängste mit Technik. Aber damals gab es ja auch Computer das erste Mal oder Autos das erste Mal, wo es hieß, man stirbt, weil die Geschwindigkeit so hoch ist.
Oder Kino oder sonstige andere Entwicklung.
Immer. Das gab es immer.
Aber heute sind vielleicht die Bedenken dann vielleicht eher ethischer Natur, also wenn es um so etwas geht wie Verantwortung. Also wenn bei uns Menschen zum Beispiel, Frau Abu, ein Fehler ja passiert, stellt sich ja die Frage, und vielleicht ist es manchmal auch eine ethische Frage, nach der Verantwortung. Mhm. Kann man einen Roboter denn eigentlich oder eine Maschine für Fehler verantwortlich machen? Ich meine, die kann man ja nicht in den Knast werfen. Aber
ja, das ist richtig. Das ist auch tatsächlich die größte Frage, die jetzt besprochen wird. Wer ist dafür verantwortlich, wenn ein Fehler passiert? Mhm. Das ist natürlich also die Maschine an sich nicht. Das ist aber auch nicht der Programmierer, der sie programmiert hat. Also da muss man viele Stakeholder, alle, die damit zu tun hatten, der Auftraggeber, der Kunde, der es nutzt, der Programmierer natürlich, aber auch die Gesetzgebung, also die ganze Gesellschaft ist eigentlich dafür verantwortlich, was passiert ist. Weil wenn ich als Konsument das nicht haben möchte, dann muss ich dagegen was tun, meckern. Und das kann ich erst tun, wenn ich verstehe, wie es funktioniert. Also deswegen ist die Aufklärung umso wichtiger, damit alle die Verantwortung übernehmen. Jeder seinen Teil davon.
Ja. Und wenn wir aber eben zukünftig vielleicht in einer Gesellschaft leben, in der Menschen den Robotern und den Maschinen immer mehr und mehr Aufgaben delegieren, droht dann vielleicht die Gefahr, dass die Menschen eben dann ebenfalls die Verantwortung delegieren oder vielleicht sogar verlernen, Verantwortung zu übernehmen? Also wo in der Kette funktioniert oder greift dann Verantwortung?
Die Verantwortung bleibt. Die verteilt sich dann auf mehreren Köpfen. Deswegen wird es schwierig, das genau zu definieren.
Wie verhandelt man denn so etwas? Es gibt ja eine Ethikkommission, es gibt Auftraggeber, haben Sie gerade gesagt, aber letztendlich einen einzigen, den man verantwortlich machen kann, gibt es dann nicht.
Nee, Nee, genau. Und das ist auf jeden Fall was Neues, was wir bisher nicht kennen. Ne? Mhm. Also jemand verantwortlich tun und erledigt, das gibt's nicht. Es ist relativ komplex, was die Ethikkommission ja auch bearbeitet ist, je nach Fall. Also das wird halt komplexer. Ne? Man muss sich das vorher anschauen, Richtlinien bindend machen. Und je nachdem, was für eine Art Produkt oder Lösung es ist, welchen Impact es hat, falls irgendwas schiefläuft. Ne? Der Schadenausmaß, die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und je nachdem, wie hoch das alles ist, gibt es bestimmte Vorgaben, die man halten muss und dann bestimmte Verantwortungen.
Und manchmal weiß man ja auch gar nicht, wohin so eine technische Reise dann tatsächlich geht. Ja, wir sind alle neugierig und trotzdem weiß man ja eigentlich nicht, wie sich so ein Produkt entwickelt. Also das kann ja eben auch eine ganz spannende juristische Frage sein und wie Sie auch gerade eben es benennen, es ist Neuland für alle, die da dran gehen. Wir sind heute beim Thema Technik und wollen ein bisschen Lust machen auf Technik. Auf jeden Fall keine Panik, denn es ist ja nur Technik, sagt Kenza Aizi Abu hier im HR3 Sonntagstalk an diesem Sonntagmorgen und ich bin Bärbel Schäfer, noch kein Nerd, Frau Abu. Gleich mehr mit Ihnen, ja? Sie bleiben mein Gast. Mein Smartphone weiß, welches Wort ich als nächstes eingeben möchte. Mein E-Mail-Postfach sortiert Spam vielleicht automatisch aus und ein Online-Shop schlägt mir erstaunlich oft Produkte vor, die mich dann tatsächlich interessieren. Unser Thema ist heute die künstliche Intelligenz und ich habe mir Frau Abu eingeladen. Sie ist auch Autorin des Buches Keine Panik ist nur Technik, warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie man ihnen den Takt vorgibt. Und wir haben ja gesagt, Frau Abu, wir machen heute ein bisschen Lust auf Technik und trotzdem sind wir auch mittendrin in einer ethischen Diskussion, wenn man über Technik und künstliche Intelligenz eben dann tatsächlich spricht. Können Maschinen eigentlich etwas wollen? Haben die sowas wie so einen eigenen Willen?
Momentan nicht, also außer Strom.
Ja, stimmt.
Wir sind noch weit entfernt davon.
Warum haben Sie Lust gehabt, genau das eben aufzuschreiben? Keine Panik ist nur Technik. Uns damit eben auch einen Denkanstoß zu geben, zu sagen, okay, was steckt eigentlich hinter diesen Codes, den Algorithmen und all den Themen, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen?
Ich habe gemerkt, immer wenn ich in Workshops erklärt habe, ne, wie das maschinelle Lernen funktioniert und gerade an Menschen, die mit Technik nicht viel zu tun hatten, am Anfang gab es Angst, ne, man konnte sehen an den Gesichtern und die Gesichter wurden immer entspannter im Laufe der Erklärung. Und am Ende haben die Menschen in der Regel gesagt, ja, jetzt verstehe ich es ein bisschen, natürlich noch nicht viel, aber jetzt gibt es mir viel weniger Angst. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das freut mich natürlich sehr und das muss ich einem größeren Publikum anbieten.
Workshop gut gelaufen. Was ist denn die Frage, die Sie an so einem Workshop, Frau Abu, überhaupt nicht mehr hören können? Wo Sie schon selber mit den Augenrollen sagen, oh Mann, ich dachte, über diese Stufe sind wir jetzt schon hinaus.
Die größte Frage ist natürlich immer, wird die KI irgendwann mal die Weltmacht übernehmen und uns alle umbringen? Also immer, wenn es um KI geht, haben alle den Terminator im Kopf und denken nur dran. Und das gilt zu beseitigen. Also das ist tatsächlich immer noch so. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, mit der Automatisierung ist mein Job noch sicher.
Ja. Was antworten Sie denn dann? Denn in der Industrie, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, werden ja bereits viele Tätigkeiten von Maschinen ausgeführt. Und jetzt sollen eben intelligente Maschinen auch geistige Arbeit übernehmen. Das sagt auf jeden Fall McKinsey Global Institute. Das geht davon aus, dass bis 2055, da sind wir beide, naja, Sie noch nicht, aber ich vielleicht dann doch schon in Pension, weltweit die Hälfte aller Arbeitsstunden wegrationalisiert sein könnten. Macht die Maschine denn den Menschen, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, und die geht ja jetzt rasant schnell auch mit dieser schnellen Entwicklung, haben Sie dann nicht doch ein bisschen recht, dass viele Jobs auf der Strecke bleiben werden?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das hier bringt natürlich nichts zu, Nein zu sagen. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Das steht ganz fest und klar. Und deswegen geht es darum zu schauen, was kann ich gut und welche Chancen habe ich und wo sollte ich mich hinentwickeln, dass ich in der Zukunft noch bestehen kann? Ich glaube, die Welt hat sich so entwickelt, dass wir jetzt uns nicht mehr zurücklehnen können. Wir müssen immer lernen, immer neue Sachen, neue Fähigkeiten uns aneignen. Früher hat man halt studiert und dann mit 25 oder ungefähr Mitte 20 angefangen zu arbeiten für den Rest des Lebens und das Studium war zu Ende. Das ist heute anders. Wir müssen immer weiter lernen.
Okay, da freuen sich alle Schüler, die das jetzt hören. Aber das betrifft eben nicht nur die Schüler, die morgen wieder in die Schule gehen, sondern eben auch alle Menschen. Aber klar, KI, künstliche Intelligenz, sitzt ja vielleicht jetzt noch so ein bisschen in der Konservendose, nenne ich das mal. Ja, weil die Intelligenz sitzt ja momentan, wenn ich sie richtig verstehe, im Kopf des jeweiligen Programmierers noch. Ne? Aber wenn wir jetzt an selbstlernende Maschinen denken, die sich so entwickeln, dass der Kopf des Programmierers vielleicht gar nicht mehr agiert, sondern nur noch reagiert, dann hoffen wir, dass er die vorher gut programmiert hat, die Maschine.
Ganz genau, ja.
Aber wir wissen natürlich auch, also wenn wir über Demokratie sprechen, im Netz bekommt ein Nutzer von Google oder Facebook nur Nachrichten, die vielleicht auf ihn zugeschnitten sind, als Beispiel jetzt, die in sein Welt, in ihr Weltbild passen. Also man kann dann ja eigentlich völlig ungestört in der eigenen Filterblase verharren. Meinungsroboter, die Bots, das haben Sie eben schon erwähnt, die versenden eigenständig Botschaften oder liken sich selbst. Und damit kann man natürlich auch Fake News verbreiten, Verschwörungstheorien, Rassismus, Antisemitismus. Was bedeutet das für eine Demokratie, für unsere ja auch demokratische Willensbildung?
Also das ist natürlich ein schwieriges Thema. Diese Verschwörungstheorien und die ganzen Bots, die auch Wahlen beeinflussen, die wurden ja trotzdem von Menschen mit der Absicht programmiert. Mhm. Na, das machen sie nicht eigenständig. Ne? Wir haben ja gesagt, ein Bot hat immer noch kein Selbstbewusstsein. Der will auch nicht die USA regieren.
Vielleicht noch irgendwann.
Genau. Also ja, wie gesagt, letztendlich steht immer ein Mensch dahinter. Mhm. Auch selbstlernende Maschinen, es ist richtig, die entwickeln sich immer weiter, sie lernen immer weiter. Aber die Basis, die wir ihnen gegeben haben, kann vieles beeinflussen. Und heute noch, ne, wo die autarke Maschine, selbstbewusste Maschine noch nicht gibt, sollten wir heute uns bemühen, das richtig zu machen.
Sagt Kenza Abou, mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Mathe, Physik, Chemie. Für die einen sind das ganz normale und wunderbare Schulfächer, für die anderen klingt das schon wie der Auszug aus einem Folterprotokoll. Kenza Aizi Abou ist Expertin für künstliche Intelligenz, Robotik bei der Deutschen Telekom. Waren Naturwissenschaften, Frau Abou, eigentlich immer Ihre Lieblingsfächer in der Schule?
Ja, und ich weiß auch nicht warum. Also, das war wirklich so schon als kleines Mädchen, sobald ich ein bisschen schreiben konnte, habe ich total Spaß dran, Rechenaufgaben zu lösen. Das war einfach intrinsisch, ja.
Sie brauchen sich dafür auch nicht zu entschuldigen. Es ist ja eine wunderbare Fähigkeit, ja. Wenn morgen die Schule wieder in Hessen beginnt. Wie machen wir den Schülern und Schülerinnen dann wieder Lust auf naturwissenschaftliche Fächer? Viele bringen ja diese Lust schon mit. Und die noch so ein bisschen so eine innere Handbremse haben, wie machen wir das?
Also gerade Kinder sind ja von sich aus sehr neugierig und wollen vieles lernen und wollen verstehen, wie unsere Welt funktioniert. Ich glaube, die intrinsische Motivation ist schon da. Die sollten wir nur ein bisschen nur fördern. Und so Schulnoten und Prüfungen und so sind leider ein Killer dafür. Also da reden wir aber so über eine neue Bildung und digitale Bildung überhaupt.
Also Noten,
das ist wieder ein großes Thema.
Noten töten Neugier?
Auf jeden Fall.
Bräuchten wir denn eigentlich auch mehr Programmieren, Informatik als vielleicht noch eine dritte Fremdsprache an den Schulen?
Nee, wir brauchen sowohl als auch.
Mhm. Mm. Nee, Fremdsprachen. Sagt jemand, der, Entschuldigung, wie viele Sprachen sprechen Sie? 6 oder 5?
Ja, 7.
7 sind es da. Ja, da habe ich ja viel zu tief gestapelt. Okay, also als Fan von Naturwissenschaften und von Fremdsprachen sagen Sie, wir brauchen beides. Liege ich falsch oder haben die Naturwissenschaften überhaupt gar kein Imageproblem mehr an den Schulen?
Ich glaube an den Schulen nicht. Was ich merke in meinen Begegnungen so mit kleinen Schülerinnen gerade, dass es immer noch diese Geschlechtervergleiche gibt. Ne? Mhm. Mathe ist nichts für Mädchen. Solche Sachen gibt es leider immer noch.
Und 2020 müssen wir mal sagen. Ja. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ich dachte immer, es wäre noch immer dieser Satz, ah ja, das brauche ich ja später sowieso nicht mehr.
Ja, das machen die Noten. Mhm. Genau. Aber Mathe ist nichts für Mädchen, das höre ich leider immer noch.
Von welcher Seite kommt das denn? Kommt das von Elternseite? Kommt das von Lehrerseite? Weil selbst die Eltern, wir stöhnen ja auch immer und sagen, oh mein Gott, Mathe, bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Da freue ich mich, dass die Schülerin aus der Nachbarschaft meinen Söhnen hilft. Oder woher kommt das, dass Mathe gerade so ein schlechtes Image dann hat?
Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich liebe Mathematik. Also auch als ich Nachhilfe gegeben habe im Studium, konnte ich die Leute immer nicht verstehen und sagten, wie kannst du das? Ich kann es ehrlich gesagt einfach nicht erklären. Es ist, Mathematik erklärt alles, was um uns herum passiert. Und wenn man das mit Liebe erklärt und Begeisterung, dann haben alle Lust darauf.
Okay, davon war mein Mathelehrer weit entfernt. Aber das ist natürlich auch keine Entschuldigung, ehrlich gesagt. Aber vielleicht liegt es an der Erzählweise oder an der Lehrart. Ja. Vielleicht sind die Schulbücher viel zu weit weg, um eben diese Flamme der Neugier so glühend warm zu halten.
Ganz genau. Ich glaube, das ist genau das Problem. Das wird als trockener Stoff erklärt und nicht als, das hilft dir in der Welt, das hilft dir, dich zu bewegen. Mhm. Die Story muss anders sein, definitiv.
Weil wenn wir nochmal schauen auf den Unterschied, Sie hatten es gerade angemerkt, Mädchen und Jungen in der Schule, in Mathe, Mädchen sind ja gar nicht schlechter in den Fächern. Sie machen ja auch oft die besseren Abschlüsse, wenn man sich die Abschlüsse an den Schulen dann anschaut. Spätestens im Studium ist dann Technik aber wieder klare Männersache. Warum ist das so?
Also die soziale Prägung spielt eine sehr große Rolle. Ne? Wie gesagt, Mädchen im jungen Alter, 6, 7, interessieren sich genauso wie Jungs für Mathematik, für technische Sachen. Aber dann hören sie Sachen wie, Mathe ist nichts für Mädchen. Oder zu Hause heißt es ja auch oft, Mädchen, mach doch mal was Vernünftiges. So Kommunikation, Marketing, was weiß ich, Psychologie, aber Technik ist ja nicht für dich. Und sie, dann Mädchen wollen auch brav sein und allen zuhören und gehorchen. Und dann schnell passiert es, dass sie sich dann doch für was anderes entscheiden, obwohl sie Lust hätten, in MINT-Berufen zu gehen.
Also wir müssen gleich nochmal klären, welche Vorbilder oder welchen Einfluss bräuchte denn vielleicht noch die MINT-Welt? Was ist das? Mathe? I steht für, N steht für Naturwissenschaften, Technik und I steht für?
Informatik.
Ja, Informatik, genau, natürlich. Gut, dass Sie da sind, Kenza Aizi Abu, unser Gast heute und auf jeden Fall als Preisträgerin des Digital Female Leader Award jemand, der vielleicht eine Antwort darauf hat, wo bleiben die Girls in der MINT-Welt? Gleich mehr mit Ihnen. MINT steht ja für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Allesamt Fächer, für die sowohl Jungs als auch Mädchen, als Kinder, als Jugendliche eigentlich die gleiche Neugier verspüren. Das sagt mein heutiger Gast, Kenza Aizi Abu. Sie hat Elektrotechnik studiert, ist fasziniert von Zahlen und ist inzwischen eine der Expertinnen für künstliche Intelligenz und Robotik in Deutschland. Frau Abu, obwohl Kinder die gleiche Faszination dafür haben, arbeiten aber später in der Berufswelt doch einfach sehr viel mehr Männer in MINT-Berufen. Was brauchen junge Frauen, Schülerinnen und Studentinnen, damit der weibliche Einfluss in der MINT-Welt endlich größer wird?
Das Selbstbewusstsein stärken und die Stärken generell. Ne? Das gilt natürlich genauso für wie Jungs wie für Mädchen. Ich glaube, ein bisschen weniger gehorsam sein und einfach sich nicht so schnell beeinflussen lassen. Das Interesse, ich bin mir sicher, ist bei vielen da. Viele wollen es nicht zugeben, weil dann heißt es, okay, ist vielleicht nicht weiblich genug, wenn ich mich für Mathe interessiere, dann bin ich ein Nerd. Und die Nerds haben ja bekannterweise nicht so ein schönes Image, nur so Kapuzenpullis und Akne.
Aber die Nerds sind doch auf dem Vormarsch. Daran kann es doch nicht mehr liegen seit Big Bang Theory. Die sind sogar lustig.
Auf jeden Fall. Und verdienen gut und haben eine gute Work-Life-Balance. Also an sich haben die MINT-Fächer viel anzubieten.
Ist das auch ein weltweiter Beruf? Um nochmal einen Pluspunkt zu sagen, man kann dann ja eigentlich mit den Kenntnissen auch überall auf diesem Planeten dann beruflich tätig sein, oder?
Definitiv. Vor allem man hat die geografische Unabhängigkeit. Man kann ja in Mallorca sitzen und für Deutschland arbeiten.
Mhm. Und das ist Moment, ich dachte eigentlich, Sie sind jetzt in Berlin, aber wer weiß.
Ich bin in Berlin, aber ich kann tatsächlich von überall arbeiten, wenn ich vor Ort keine Termine habe. Also ich arbeite zum Beispiel auch viel von zu Hause, unabhängig von Corona, auch früher. Mhm. Und das ist als Mutter super praktisch.
Das stimmt.
Also es ist ein total Frauenberuf.
Das stimmt. Und bringt der Girls Day was? Viele Unternehmen machen da ja mit. Viele nehmen daran teil und versuchen Mädchen da einfach nochmal die Welten auch zu öffnen.
Es bringt auf jeden Fall was. Das veranstalten wir auch. Und da habe ich auch viele Mädchen getroffen, die dann auch sagen, mein Lehrer sagt, Mathe ist nichts für Jungs oder die Freunde, wie auch immer. diese Girls' Day bringen was. Bei uns sind die Mädchen immer begeistert nach dem Tag. Ach, ich wusste gar nicht, dass es so viel Spaß machen kann. Ne? Oder das ist ja einfach, das ist gar nicht so schwierig, so einen kleinen Roboter zu programmieren. Natürlich gibt es so Spielsachen für jeden Alter geeignete, programmierbare Roboter. Und wenn sie damit spielen und untereinander sind, gibt es die Hemmnisse nicht mehr. Das ist auch total spannend. Also in gemischten Gruppen, das habe ich auch erlebt, die Mädchen sind eher ein bisschen scheu und lassen die Jungs da eher sprechen und machen. Und wenn sie nur unter sich sind, ist diese Angst auch nicht mehr da.
Das ist eigentlich schade, dass man sich dann davon tatsächlich auch heute noch eben beeinflussen wird. Aber vielleicht müssen wir auch, wir, die wir Cousinen sind, ältere Cousinen oder Tanten und Geschwister, die Eltern, auch nochmal gucken, was schenken wir Mädchen dann tatsächlich, wenn sie Geburtstag haben, ja, oder wenn Feiertage sind, sind das immer so Girly-Präsente oder ist da eben auch mal ein technisches Spielzeug dann dabei, ja, der Chemiebaukasten oder bekommt den dann tatsächlich der Bruder oder der Sohn?
Genau, ja.
Brauchen die Mädchen Vorbilder in diesen Berufen? Ist das hilfreich?
Auf jeden Fall, das ist hilfreich, ist aber aus meiner Sicht aber kein Muss-Kriterium. Also wenn es da ist, hilft es natürlich für die Vorstellungskraft. Ne? Wenn man eine konkrete Person hat, ne, dann weiß man, okay, Bundeskanzlerin könnte ich auch werden.
Ja, in der Politik haben wir ja mittlerweile, auch als Ministerin haben wir ja viele Frauen. Das Thema jetzt zu sagen, ach nö, ein Land regieren, das kann ich nicht, das hat sich ja jetzt, glaube ich, erledigt. Aber vielleicht haben Sie ja jetzt mit Ihrem Digital Female Leader Award Preis, den Sie jetzt wöchentlich abstauben müssen, zu Hause, aber eben auch eine große Funktion für viele Mädchen, kann doch sein.
Ich hoffe. Also das ist, wie gesagt, auf jeden Fall hilfreich zu sehen, dass es jemand auch geschafft hat und dass es möglich ist.
Denn wir wollen ja heute Lust machen auf Technik. Können wir noch irgendwie begeistern? Weil wir haben ja gesagt, obwohl wir das Jahr 2020 haben, ja, stellen wir fest, dass uns irgendwo die Schülerinnen mit guten Noten, mit Interesse eben an den MINT-Fächern dann tatsächlich verloren gehen. Wir haben noch mal gesagt, es ist eine weltweite Tätigkeit möglich. Man kann von zu Hause arbeiten, mit Familie. Es ist gut bezahlt. Und am Ende, wenn man dranbleibt, wie bei allen anderen Themen auch, ist es gar nicht so schwer. Und trotzdem gibt es ja eben, was den Nachwuchs angeht, weniger Frauen als Männer. Haben wir noch irgendwas vergessen, noch irgendein Argument, was wir ziehen können jetzt hier aus dem Ärmel?
Ja, also wir sollten auch dafür sorgen, dass die Jungs auch mitmachen. Ne? Nicht nur die Mädchen, sondern sie genauso, dass sie zu Hause mehr Sachen machen, dass sie auch mal Waschmaschinen ausräumen und Spülmaschinen ausräumen und mit die Väter mit den Kindern mehr Zeit verbringen. Und dass wir alle darauf achten, alle reflektieren, was wir tun. Ne? Das Beispiel, was Sie genannt haben mit den Geschenken, das ist in den Kitas schon so. Also mein Sohn kriegt, wenn er Geburtstag hat von seiner Erzieherin, auch ein Auto und ein Mädchen kriegt irgendeine Puppe.
Da sind wir in den Genderrollen noch ganz schön gefangen.
Genau.
Ne?
Ja, und obwohl wir das also auch zu Hause aktiv versuchen zu beeinflussen, können wir als Eltern nicht alleine. Das muss die ganze Gesellschaft mitmachen. Und wenn mein Sohn nach Hause kommt und sagt, nee, Rosa ziehe ich nicht an, das ist eine Mädchenfarbe, dann raste ich natürlich aus, dass der Arme gar nicht versteht, warum ist die Mama jetzt genervt?
Keine Panik, sind nur Kinder, sagen sie dann.
Oh Gott, ja,
das wird ihr zweites Kinder. Buch. Nein, aber das stimmt, da sind natürlich dann selbst die nächste Generation auch schon wieder geprägt. Also das heißt, da müssen alle unsere Antennen dann tatsächlich angehen. Keine Panik, ist nur Technik. Warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie man ihnen den Takt vorgibt, das klären wir gleich mit Kenzer Aizi Abu, mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Wir reden über Technik, über smarte Technik hier im hr3 Sonntagstalk. Genauer gesagt über künstliche Intelligenz. Und da, wo sie uns im Alltag eben überall schon begleitet. Wenn wir zum Beispiel heute einen Sonntagsausflug nochmal machen und das Handy, GPS dann nutzen, um an den richtigen Ort zu kommen beim Online-Banking. Und Kenzer Aizi Abu ist heute mein Gast. Sie hat das Buch geschrieben, Keine Panik, ist nur Technik. Warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie wir Ihnen den Takt vorgeben. Algorithmen, Moment, Frau Abu, das ist doch etwas, wovor viele noch aus dem Matheunterricht Respekt haben, oder?
Ja, ich glaube, das fängt schon mal mit dem Wort Algorithmus an. Ne? Das wird auch immer in Zusammenhang mit KI als etwas Kryptisches und Seltsames zusammengebracht. Aber letztendlich, es ist wie ein Kochrezept. Es ist nur eine Handlungsanweisung. Das ist, wie ich jemand erkläre, was zu tun, ne? So ein Gericht zu kochen. Ähnlich sage ich der Maschine, sie soll das und jenes machen. Und den Takt gebe ich ja vor. Ich sage, was gemacht werden muss. Und wenn die Maschine es gelernt hat, dann kann sie natürlich weiter lernen. Aber sie hat es ja von mir zuerst gelernt. Und wir sind also immer noch diejenigen, die sagen, wie lange es geht.
Und dann, wenn die Maschine aber anfängt, irgendwann selber zu lernen, sind wir dann bei dem Thema Deep Learning, was ich vorhin angesprochen habe. Was ist das genau? Dabei sind sie ja nicht durch die Haltung des Programmierers gesteuert, die Maschinen. Und das Ziel ergibt sich durch eine Masse an Informationen, die der KI eingespeist werden. Mhm. Und diese Information wird ja nicht direkt vorgegeben. Das klingt für mich so, als wenn man das Kind dann so weit großgebracht hat, dass es praktisch alleine laufen kann. Aber ist das vielleicht auch eine unaufhaltsame Verselbstständigung?
Also unaufhaltsam in dem Sinne nicht. Den Stecker kann man ja immer ziehen, eine Maschine ziehen. Also die Daten, die die Maschine zum Weiterlernen bekommt, die kommen ja auch von uns. Die Maschine lernt von der Umwelt. Ähnlich ist es auch mit dem Kind. Es entwickelt sich weiter und die Gesellschaft beeinflusst ja auch die Weiterentwicklung eines Kindes. Die Maschine wird jetzt die Daten nicht erfinden, von denen sie weiter lernen, sondern sie guckt, wie verhalten wir uns zum Beispiel im Internet, ne, wenn wir surfen. Mhm. Und aus unserem Verhalten lernt die Maschine weiter und lernt vor allem, wie wir ticken. Und deswegen sage ich ja, wir sind letztendlich alle verantwortlich. Ne? Der Programmierer hat vielleicht mit den ersten Daten etwas beeinflusst, aber dann sind wir als Konsumenten gefragt, weil unser Verhalten wird diese Maschine letztendlich weiter beeinflussen.
Also wenn ich dümmlich surfe, dann bekomme ich natürlich auch dümmliche Vorschläge als Beispiel, ja? Oder das für Themenbereiche dann sind. Aber wir als Menschen mit unserer Intelligenz, wir sammeln ja das Wissen und denken im besten Falle darüber nach, versuchen zu reflektieren und Sachverhalte zu verstehen. Kann eigentlich ein Computer, Frau Abu, in diesem Sinne auch verstehen, ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen, oder wie ein Mensch reflektieren?
Ich glaube, nee, wie wir reflektieren, noch nicht. Noch nicht. Also das ist steckt noch in den Kinderschuhen. Ne? In der Forschung wird darüber nachgedacht, wie kann man das ermöglichen. Aber in den Maschinen, die jetzt schon funktionieren, ist keine Selbstreflexion.
Jetzt sind Sie in Marokko geboren. Sie haben in Barcelona und in Berlin studiert. Sie haben in China gearbeitet und leben seit vielen Jahren jetzt wieder in Berlin. Ist Deutschland ein guter Standort für die KI-Thematik, künstliche Intelligenz?
Auf jeden Fall. Hier gibt es viele kluge Köpfe, ja, die sehr diszipliniert sind und daran gewöhnt sind, Probleme zu lösen und analytisch die Welt zu beobachten und natürlich auch zu meckern, ne, muss man sagen.
Das gehört ja leider gehört auch immer hier dazu. Ne? Ja.
Also an sich die Lösungsfähigkeit ist hier. Was auch gut ist, sind die Unterhaltungen zu den ethischen Themen, ne? Auch der Datenschutz und die Privatsphäre. Dass wir vieles nicht erlauben, das führt natürlich dazu, dass der technologische Fortschritt nicht so schnell sein kann wie in anderen Ländern. Aber da sind Fragen und Diskussionen, die berechtigt sind und die heute auf jeden Fall gemacht werden müssen, damit wir Zukunftskatastrophen vermeiden.
Begrüßen Sie das? Also wenn man jetzt an Länder wie China denkt, da wird ja nicht groß gefragt. Da gibt es eigentlich keine Bürgerrechte, gar keinen Schutz der Privatsphäre. Da wird das Gesicht gescannt und danach gibt es ja mittlerweile auch schon einen Katalog. Wohin darf ich reisen? Was darf ich studieren? Ganz wie verhalte ich mich sozial? Das nimmt ja erschreckende Ausmaße dann an. Also das heißt, für die Forschung sind all diese Grenzen, so will ich es mal nennen, die gesetzt werden, natürlich verlangsamt das Forschungsergebnisse, aber Sie begrüßen das.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Forschung kann trotzdem weiterlaufen. Wo es verlangsamt wird, ist in der Umsetzung. Ne? Also das ist ja mein täglicher Job. Ne? Wie bauen Produkte, wie bauen Lösungen? Zwar nur für den Konzern intern, aber ich ärgere mich natürlich immer, wenn wir aufgrund von Datenschutzregeln irgendein Projekt nicht umsetzen können. Ganz klar. Ne? Weil ich sage, ach, wieso jetzt nicht? Und warum? Und wir wollen ja nichts Böses machen, aber trotzdem geht es nicht, weil irgendein Risiko bestehen könnte. Da ärgert man sich schon, wenn man in diesem Projekt beteiligt ist. Aber als Bürgerin und Konsument freue ich mich schon, dass es diese Einschränkungen gibt. Mhm. Ne?
China ist ja immer das abschreckende Beispiel. Ich habe das jetzt auch noch mal genannt. Würden Sie denn trotzdem sagen, es gibt etwas aus diesem Land, was wir hier, was vielleicht positiv wäre, was demokratisch wäre, was Sie optimistisch stimmt, also von was wir nutzen könnten?
Von Demokratie kann da ist
kann
ja keine
Rede
ne?
sein.
Also,
ne. Aber mit Blick auf die Technik, etwas, was ja. uns hier vielleicht helfen könnte.
Also was ich auch in meiner Zeit dort genossen habe, ist dieses Einfachmachen. Mhm. Na, wenn man eine Idee hat oder wenn man irgendwas umsetzen möchte, das wird einfach gemacht. Man spricht vielleicht mit zwei Personen ne, in der Firma, aber das war's. Hier sind die Abstimmungen sehr, sehr, sehr groß, dauern sehr lange und man findet mehr Leute, die ein Problem finden, warum das nicht funktionieren könnte, als welche, die sagen,
hey, lass uns
ja,
mal ausprobieren. Gibt es etwas, was Sie, wo Sie heute noch Gänsehaut bekommen, was Sie noch abschreckt, wenn Sie an China denken und an die Arbeitsweisen mit Ihrer Thematik der künstlichen Intelligenz?
Ja, also die komplette Überwachung, das ist schon abschreckend, definitiv.
Das sagt Kenza Aizi-Abu, Entwicklerin für künstliche Intelligenz und heute mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk. Ich stelle mir das so vor, ein Hörsaal voller Männer und wenn man genau hinsieht, eine junge Frau. So war sicherlich Ihr Studentenleben, Frau Abu, oder? Elektrotechnik studiert, inzwischen Expertin für künstliche Intelligenz. Keine Panik ist nur Technik, heißt Ihr erstes Buch. War es so?
Es war so, ja, wir waren ungefähr 12% im Hörsaal, also immerhin 12 Frauen.
Was ist heute Ihre Lieblings-App auf Ihrem Smartphone?
Google.
Wenn ich meinen Computer besser verstehen möchte, womit fange ich dann am besten an?
Damit an, was ich vom Computer haben möchte. Ich glaub, also das geht wiederum ne, in meine Richtung. Die Programme, die ich nutzen möchte, erstmal ne, mir vorstellen, nicht gleich alles verstehen zu wollen, das funktioniert natürlich nicht, aber Schritt bei Schritt. Mhm. Ne, den ersten Schritt, was möchte ich mit dem Computer machen? Möchte ich nur E-Mails beantworten? Dann kann ich mich damit auseinandersetzen, verstehen, die E-Mails beantworten, vielleicht noch drumherum lesen, wie E-Mails funktionieren, gesendet werden, wie Spams funktionieren und dann den nächsten Schritt gehen.
Nutzen Sie Sprachassistenten? Nutzen Sie sowas wie Alexa zum Beispiel?
Nein.
Nein.
Warum nicht?
Genau, Fangfrage. Warum nicht? Das wäre doch das perfekte Spielzeug für Sie. Alexa, mach die Milch warm. Alexa, Kaffee.
Ja, da bin ich ehrlich gesagt auch vorsichtig. Generell auch mit den Apps. Ne? Auf meinem Handy habe ich weniger Apps. Ich überlege immer, alles, was nur Unterhaltung ist, überlege ich zweimal, ob ich es wirklich brauche. Denn ich versuche, ein bisschen datensparsam umzugehen. Mhm. Also es werden alle Daten gesammelt, die ich in meinem Umgang mit der Technik nutze.
Okay. Ne?
Und wie sie dann verwendet werden, ist natürlich in Deutschland, nicht in Deutschland nur, sondern in Europa ne, mit der Datenschutzgrundverordnung ein bisschen begrenzt. Aber wer weiß, ob das doch eine Plattform ist, die in den USA ansässig ist und dann werden die Daten dann doch verkauft und weiterverwendet. Und ich weiß ja nicht, wie das letztendlich, wozu es führt.
Und an jedes sich, Gespräch bekommt ja Alexa am Ende dann mit, ja, mit dem Partner, mit den Kindern.
Gut, an sich hört Alexa nur zu, wenn man Alexa sagt. Aber Alexa ist ja auch so ein Wortspiel, was ähnlich ist bei, also ist ein Vornehmer, was oft vorkommt. Ne? Deswegen schaltet sich Alexa
ja,
doch
ja,
relativ
ja. Ich
oft.
Wäre da auch ein bisschen skeptisch.
Ja, wenn man
skeptisch.
Jetzt Alexandra sagt oder, ne, also ist es, wie gesagt, es kommt in vielen Sachen vor. Deswegen, genau, also nein, keine Alexa zu Hause.
IT hat uns allen, glaube ich, in Corona-Zeiten bewiesen, wie wichtig sie ist. Viele haben im Homeoffice damit überlebt oder auch damit eben gekämpft. Was haben Sie in den letzten Monaten nochmal zusätzlich wertschätzend gelernt?
Ja, also die Zeit, die man dann zusammen verbringt, war aber auch hart. Es war für uns schon einfach, die Zeit zu überstehen, dadurch, dass wir das sowieso vorher alles kannten. Ne? Also ich arbeite sehr viel von zu Hause. Mein Mann kann auch das also beruflich machen.
Wir für haben Sie war das keine neue Situation,
nee, ganz
wie für
genau.
viele andere Familien.
Ganz genau. Wir hatten die Technik schon dazu, wir hatten alles dazu. Nur die Leitung war ein bisschen langsamer, weil alle Leute zu Hause waren und alle über dieselbe Leitung gearbeitet haben. Aber sonst war das für uns nichts Neues.
Hat Ihr Kind ein Stofftier vielleicht aus China mit künstlicher Intelligenz? Es gibt ja diese Stofftiere, die man ansprechen kann und die damit ausgestattet sind. Diese sogenannten Stofftiercomputer, nenne ich das jetzt mal als Laie, die ja alle Äußerungen eben des Kindes auch speichern. Und dann lernt der Computer dazu, hat man ja Angst, dass das Stofftier nachher das Kind besser kennt als man als man Eltern.
Nee, so ein Stofftier haben wir nicht. Wir haben einen Cosmos, ein kleines Roboter und damit spielen wir ab und zu.
Eine letzte Frage habe ich noch mal. Wie wird sich in Ihren Augen, Frau Abu, die soziale Interaktion durch das Zusammenleben von Mensch und Maschine verändern? Weil wir werden Roboter in der Pflege einsetzen. Ein Thema ist natürlich auch noch mal Liebe in Zeiten der Algorithmen in Ihrem Buch. Also man kann Sexroboter heute schon so programmieren, wie es die zu den eigenen Vorlieben vielleicht passt. Wie wird sich das soziale Miteinander ändern? Je mehr Maschinen wir eben auch in unserem Alltag dann zulassen.
Also das wird uns auf jeden Fall in vieler Hinsicht beeinflussen. Genau wie wird sich zeigen, ich weiß nicht, ob man das wirklich jetzt vorhersagen kann, aber wir sehen schon, wie wir mit den Handys umgehen. Also ich habe das Gefühl, langsam ändert sich das auch wieder. Ne? Aber vor ein paar Jahren, wenn man Leute sieht in einem Café, die zusammensitzen oder gerade Jugendliche, die sitzen zwar zusammen, aber alle haben ihre Handys in der Hand. Also die Treffen finden zwar statt, aber die Leute unterhalten sich mit den Menschen, die nicht gerade vor Ort sind.
Ja, genau. Das ist manchmal aber auch ein bisschen traurig. Oder Paare, die dann beide da sitzen und immer nur auf ihr Handy starren und sich nicht miteinander unterhalten, oder? Empfinde ich das nur als traurig?
Finde ich auch. Also zu Hause habe ich, während wir essen, ein Handyverbot eingeführt. Mein Mann kann sich leider nicht so gut dran halten, deswegen muss ich immer meckern. Aber wir sehen schon, ne, dass wir sehr oft gar nicht mehr ohne können. Jetzt, was das war mit dem Handy, aber Sie haben sehr gut auch erwähnt, mit Pflegeroboter. Das ist zum Beispiel in Japan schon gang und gäbe. Ne? Mhm. Hier unterhalten wir uns darüber. Das ist ja keine unter Menschenwürde. Dann ist wieder die Frage, okay, was ist dann besser? Ne? So eine Pflegeperson alleine zu lassen, weil die Pflegekräfte gerade beschäftigt sind oder dann vielleicht doch lieber ein Roboter, der zumindest mal Wasser reichen kann oder, ne?
Ihnen hat heute, liebe Frau Abu, noch der Techniker in Berlin ein Wasser gereicht und noch kein Roboter. Wir haben gesprochen über Gesichtserkennung, über Spracherkennung, über Videoüberwachung, über Neugier auf MINT-Fächer und über die Frage, wo sind eigentlich die ganzen Mädchen? Wir brauchen mehr davon. Und ich bedanke mich für Ihre Zeit. Sie sind leitende Managerin für Robotik und künstliche Intelligenz bei der Telekom, aber eben auch Autorin. Keine Panik, ist nur Technik, heißt Ihr erstes Buch. Ich sage einfach jetzt mal Tschüss und bedanke mich für die Zeit. Und unser Gespräch kann man wie immer natürlich im hr3-Podcast nachhören. Dankeschön, Frau Abu, und Gruß nach Berlin.
Danke auch.
hr3. Zu Hause in Hessen.